Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das Thema Hausbau. Wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich ein Haus bauen möchte? Worauf muss ich achten? Und welche Tipps und Tricks gibt es? Und die kennen Elena und Fabian. Die beiden haben nämlich ein Haus gebaut und lassen uns an ihren Erfahrungen teilhaben. Im ersten Teil geht es vor allen Dingen um die Hausplanung und den Hausbau. Und später werden wir dann nochmal über das Thema Finanzierung etc. reden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden.
Moin.
Hallo.
Ja, ihr wohnt ja jetzt schon in eurem Eigenheim und habt ja da auch viele Erlebnisse schon hinter euch. Umso schöner, dass ihr die teilen mögt. Wie lange wohnt ihr jetzt eigentlich schon im Haus?
Also eingezogen sind wir im Juni, in der ersten Juniwoche 2024.
Wir fangen aber mal ganz von vorne an. Wie seid ihr denn eigentlich bei der Planung eures Hauses so vorgegangen?
Also wir haben zuerst eine Liste erstellt, wo wir alles aufgeschrieben haben, was uns wichtig ist. Die haben wir dann schon nach Prioritäten sortiert, weil wir halt schon wussten im Vornherein, wir machen erstmal so eine Art Wunschliste quasi, wo wir alles aufschreiben mit allen Wünschen und dann am Ende wahrscheinlich immer Stück für Stück was wegstreichen müssen aus wahrscheinlich Budgetgründen, eventuell Planungsgründen oder anderen Sachen.
Ja, und sind dann noch weiter direkt mit einem Architekten ins Gespräch gegangen und haben uns dann trotzdem auch noch Musterhausparks angeguckt, wo wir einfach mal durchgegangen sind und geschaut haben, was für uns überhaupt in Frage kommt, was wir uns vorstellen können oder wie das überhaupt aussieht, so in einem Haus, was man umsetzen kann.
Welche Wünsche standen da so auf eurer ersten Liste drauf?
Ja, wir hatten zum Beispiel aufgeschrieben, wir wollten ein großes Wohnzimmer zum Beispiel. Dadurch, dass wir beide viel im Homeoffice arbeiten, auch war uns wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, zwei Arbeitszimmer zu haben, dass wir zwei Badezimmer mit Dusche haben wollten. Ursprünglich wollten wir einen Kamin haben, aber dann wurde uns in der Beratung gesagt, dass das in einem Effizienzhaus, wie wir es jetzt gebaut haben, keinen Sinn machen würde oder nicht, ja, es wäre halt nicht so sinnvoll, da einen Kamin reinzubauen.
Okay, so ein paar Sachen, genau. Aber da kann man sich das so ein bisschen besser vorstellen. Seid da ja sehr strukturiert vorgegangen, klingt es auf jeden Fall. Gab es denn außer, du hast jetzt schon gesagt, Fabian, ihr habt so ein bisschen nach Budget und aber auch nach Machbarkeit von dem Objekt her geguckt, gab es noch andere Kriterien, die euch im ersten Schritt wichtig waren?
Ja, also wir hatten zum Beispiel, wollten wir gerne für die Zukunft barrierefrei bauen oder möglichst barrierefrei. Also wir hatten jetzt in unserem Freundes- und Familienkreis immer mal wieder den Fall, dass jemand durch einen Unfall oder andere Gründe dann zum Beispiel kurzfristig an einen Rollstuhl gebunden war. Und auch jetzt zum Beispiel mit Großeltern, da hat man ja immer wieder das Thema, dass die dann auf zwei Stockwerken wohnen und sich dann mit Treppen schwierig tun. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir quasi später die Möglichkeit haben oder wenn mal einer einen Unfall hat, dann, dass man auf einer Ebene wirklich leben kann vollständig. Wir wollten eine große Küche haben. Am besten eine, ja, also das war so ein Thema, wo wir uns am Anfang nicht ganz sicher waren. Wir wollten schon eine offene Küche, aber wir wollten nicht so einen langen Schlauch, dass man immer direkt, so dass das direkt in einem ist mit dem Wohnzimmer. Und jetzt schlussendlich ist es dann so eine quasi eine offene Küche geworden, die aber in so einem Winkel quasi vom Wohnzimmer abgeht. Das ist noch so eine halbe Trennung ist quasi. Was hatten wir noch? Wir wollten gerne eine Terrasse haben. Nicht zu groß, aber eine Terrasse mit einem kleinen Garten war uns einfach wichtig. Und Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Wobei man da sagen muss, dass ich greife jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen vorweg, aber wir hatten schon ein paar Vergleichsgespräche und es gab eigentlich keinen Anbieter, der nicht mit Wärmepumpe oder Fußbodenheizung gebaut hätte. Also das war quasi schon Standard bei fast allen Bauträgern.
Okay, wenn man jetzt neu baut, ist das ja wahrscheinlich dann so ein Standard. Ich habe noch nie gebaut, deswegen finde ich es total spannend, was ihr da jetzt erzählt. Elena, du hattest gesagt, ihr habt euch mit Architekten unterhalten und habt euch auch Musterhausparks angeschaut. Wie habt ihr denn letzten Endes den richtigen Architekten oder das Musterhaus gefunden, was euch gefallen hat?
Also im Endeffekt haben wir mit einer Fertighausfirma gebaut, einfach weil dort der Preis, sag ich mal, besser war als beim Architekten. Wir hätten eigentlich gerne mit einem Architekten gebaut, weil wir schon eigentlich ganz gute Vorstellung hatten, wie unser Haus aussehen kann vom Grundriss her, waren dann aber tatsächlich in einem Musterhauspark und in dem ersten Haus, in dem wir waren, haben wir den Grundriss gefunden oder den Grundriss gehabt, den wir tatsächlich dann auch umgesetzt haben. Das war für uns irgendwie genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir kamen rein und haben uns angeguckt und dachten so, ja, das soll es sein.
Das ist ja cool, also wirklich in dem allerersten Haus.
Ja, in dem allerersten Haus, in das wir reingegangen sind. Und das war ganz cool. Mit der Firma hatten wir auch ein Gespräch, haben uns dann aber doch für eine andere Firma entschieden.
Aber wir konnten, Entschuldigung, wenn ich dir da einmal kurz reingrätsche, wir konnten bei der anderen Firma dann trotzdem einen Wunschgrundriss quasi angeben. Und die haben dann nur noch so Kleinigkeiten angepasst. Das war total cool eigentlich.
Genau, und warum wir uns nicht für den Architekten entschieden haben, das lag einfach daran, weil er uns von vornherein gesagt hatte, dass es in der Zeit, in der wir ihn angesprochen hatten, das war so ungefähr Frühling 22, zu Lieferengpässen und auch zu Verfügbarkeitsengpässen einfach kam. Also er konnte nicht sagen, ob er mit den Gewerken, mit denen er arbeitet, ob die in dem nächsten Jahr bauen können. Also das war für uns halt auch noch so ein Thema.
Ja, das war ja die Zeit, wo es aufgrund der Ukraine-Krise und auch noch Nachwirkungen von Corona so Lieferengpässe gab, ne? Aber seid ihr dann war es sozusagen die sichere Entscheidung, weil ihr, wenn ihr ein Fertigkaross gekauft habt, gehe ich mal davon aus, dass ihr so einen Festpreis hattet und damit auch so alles so ein bisschen sicherer sich anfühlte?
Ja, genau. Also das war der eine Grund und der andere Grund war, dass wir halt selber vorher mit Bauen auch nicht wirklich uns auseinandergesetzt hatten.
Aber das geht ja, glaube ich, den meisten Menschen so, ne?
Ja, es kann ja, also es gibt ja schon Leute, die sich irgendwie, weiß ich nicht, mit Handwerkern schon ein bisschen mehr befassen, aber gerade unsere Generation ist jetzt da jetzt nicht so bewandert. Und dann war es uns wichtig, dass wir quasi einen einzigen Ansprechpartner haben, auf den wir uns dann verlassen können.
Und wusstet ihr von Anfang an, wo ihr bauen wollt? Also habt ihr das Grundstück schon gekannt oder habt ihr das zusammen mit dem Fertighaus gekauft? Das gibt es ja auch manchmal. Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, wir wussten eigentlich direkt, wo wir bauen, weil das Grundstück vorher in Familienbesitz war. Und das hatten wir auch schon Anfang 2020 gekauft. Also der Stadt abgekauft, weil wir weil der Erbpachtvertrag sich einfach verlängert hätte oder beziehungsweise aufgelöst worden wäre.
Und das habt ihr dann separat von dem Haus schon erworben?
Genau.
Ihr hattet das jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Natürlich macht man sich wahrscheinlich so eine Liste und guckt mal, was man so alles machen könnte. Und dann kommt aber diese schwierige Frage des Geldes so dazwischen. Wie habt ihr denn euer Budget abgesteckt? Also wie seid ihr da vorgegangen?
Also wir haben schon, bevor wir an die Hausplanung gegangen sind, hatten wir so eine digitale Haushalts-App, wo wir alle unsere Einnahmen und Ausgaben und unser Erspartes und so eingetragen haben. Und dadurch wussten wir schon relativ genau, wie viel Geld wir monatlich theoretisch noch zur Verfügung hätten. Und wir haben dann auf Basis von dieser App haben wir uns dann eine große Excel-Liste gemacht und haben das alles da notiert. Wir haben dann zum Beispiel aufgeführt, wie viel Geld zahlen wir monatlich im Schnitt für Essen, wie viel im Schnitt für Kleidung und so weiter. Und dann haben wir da überall 20% ungefähr drauf addiert, um für Inflation gerüstet zu sein oder für, wenn man ein Kind bekommt beispielsweise und dann höhere Kosten anfallen oder was auch immer. Und dann wussten wir quasi, wie viel haben wir mit unserem aktuellen Gehalt sozusagen monatlich an, also hätten wir an Rate übrig. Und bei unserem Ersparten haben wir einfach nur alles zusammengezählt, um dann zu gucken, wie viel davon können wir in den Kredit stecken. Und dann wurden wir bei der Finanzierung eigentlich relativ gut beraten, wie viel wir dann einsetzen müssen, damit der Zinssatz möglichst niedrig ist.
Klingt auch wieder sehr strukturiert, dieses Vorgehen. So, ich glaube, ihr seid Freunde von Excel-Tabellen. Excel-Tabellen.
Und was auch noch ganz hilfreich war, wir haben eine Kostenschätzung zusammen mit dem Bauträger gehabt. Da wurde sich in einem der ersten Gespräche zusammengesetzt und eine Übersicht einfach erstellt. Das war auch ganz nett für Menschen, die sich halt, wie gesagt, vorher noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben. Gab es einfach eine Liste, in der auch schon Sachen aufgeführt waren, wie zum Beispiel zum Baugrundstück war Gebäudeeinmessung oder das Bodengutachten drin. Und dann wurde so, ja, ich sag mal, über den Daumen halt aber abgesteckt, wie teuer es ungefähr werden könnte. Ich glaube, das liegt natürlich auch immer daran, in welcher Region man baut. Aber bei uns war das schon, also für uns war das gut, auf den ersten Blick einfach mal zu sehen, okay, wo landen wir eigentlich überhaupt am Ende?
Ja, und dann hattet ihr so beide Seiten sozusagen, was ihr aufwenden konntet und was es ungefähr kosten würde. Es ist ja wahrscheinlich ein ganz guter Start, wenn man sich so die Informationen dann so zusammensucht, ne?
Ja.
Und wie war es denn dann? Musstet ihr große Kompromisse machen?
Ja, schon, aber ehrlich gesagt haben wir uns das vorher schon gedacht. Also das war schon mit einkalkuliert. Wir hatten ja zum Glück am Anfang die Prioritätenliste gemacht und es war eigentlich klar, dass halt kostentechnisch und auch wegen unserem Bebauungsplan, was uns natürlich am Anfang gar nicht so bekannt war, dass wir da irgendwie Abstriche machen mussten. Zum Beispiel haben wir bei den Kosten gespart, dass wir den Dachboden jetzt gerade noch nicht ausgebaut haben. Und beim Bebauungsplan stand halt in unserem drin, dass wir das Haus nur zu ein Drittel zum Grundstück bauen konnten. Also mussten wir halt beim Haus auch etwas kleiner werden.
Okay, also der Bebauungsplan, das ist das, was so bestimmte Viertel anbelangt. Ne? Da gibt es so Vorgaben meistens von Kommunen, dass die Häuser so eine gewisse Ähnlichkeit haben müssen oder so. Und bei euch ist es dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass das Haus nur ein Drittel der Grundstücksfläche beispielsweise einnehmen darf.
Ja, genau.
Gab es da noch andere Vorgaben, die euch eingeengt haben?
Also das war die Hauptvorgabe mit der Größe.
Und die Abstände zum Nachbarn. Aber stimmt. Ich glaube, das ist ja meistens so, also dass man 3 Meter Platz zum Nachbarn haben sollte.
Genau, und ansonsten war, also unser Bebauungsplan war noch aus den 70er Jahren.
Ja.
Da haben wir so einen vergilbten, eingescannten Zettel dann zugeschickt bekommen. Das war irgendwie ganz verrückt. Und der war ansonsten relativ frei definiert, sag ich mal. Wir haben uns aber trotzdem daran orientiert, dass unser Haus in die Gegend passt quasi. Also dass das ja jetzt nicht irgendeine Stadtvilla, gut, das wäre auch vom Gehalt nicht, vom Geld nicht gegangen, aber dass es halt so in das Bild der Straße passt, das war uns wichtig.
Jetzt hattest du es schon gesagt, Elena, dadurch, dass ihr die Prioritäten euch vorher schon überlegt habt und sehr realistisch, so klingt es zumindest für mich, da rangegangen seid, dann haben die Kompromisse nicht so geschmerzt, habe ich verstanden.
Ja, also zurzeit nicht. Es ist, also auf lange Sicht haben wir natürlich noch ein paar Sachen, die wir gerne hätten. Zum Beispiel haben wir halt eine PV-Anlage aus Kostengründen gerade noch nicht angebaut, aber schon mit bedacht, weil wir haben schon die Leistungsvorbereitung mitsetzen lassen. Also das ist schon mal gegeben und ja, wenn das Geld da ist, sage ich mal, würden wir uns, glaube ich, nochmal darüber Gedanken machen und da vielleicht nochmal ansetzen.
Und gab es auch Dinge, die ihr so auf der Liste hattet und eigentlich so klar wart, ja, Prio A, B, C und dann habt ihr es doch nochmal übergeworfen, als ihr dann die tatsächlichen Kompromisse machen musstet oder seid doch ein Stück anders vorgegangen?
Wir wollten eigentlich ein Carport haben, weil dann ein paar Kosten deutlich höher waren, als wir ursprünglich geschätzt hatten, haben wir das dann sein lassen. Das war zum Beispiel ein Punkt. Und ansonsten, ich weiß nicht, spontan fällt mir nichts.
Nee, bei den Kosten nicht, aber wir mussten, also beim Grundriss mussten wir halt noch mal schauen, weil dadurch, dass es ja, wie gesagt, nur diesen ein Drittel des Grundstückes sein durfte, mussten wir halt noch mal gucken, ob wir die Zimmer wirklich so umsetzen können. Also da musste noch mal ein bisschen dran gefeilt werden, damit wir das Bestmögliche aus den Räumen rausholen.
Und ihr habt, das habe ich richtig verstanden, ihr habt sozusagen alles ebenerdig und habt dann, musstet dann auch genau gucken, eben wenn das nur ein Drittel ist, muss man dann ja, kann man ja nicht in die Höhe planen oder so, ne?
Wir haben schon zweistöckig gebaut.
Ach so, okay.
Genau, uns war nur wichtig, dass wir quasi eine Ebene jeweils als Wohnebene nutzen könnten. Also, dass wir zum Beispiel im Erdgeschoss auch ein Bad und eine Dusche haben.
Jetzt habt ihr gesagt, ihr habt mit einem Fertighaushersteller gebaut. Wie habt ihr euch dann für den entschieden?
Wir waren ja einmal in diesem Musterhauspark, dadurch war dann der erste Anbieter quasi schon mal gesetzt. Und dann haben wir uns aber noch zwei weitere Vergleichsangebote angehört. Einfach weil uns das viel zu wichtig war und viel zu große Anschaffung ist, dass wir uns da blind in Anführungsstrichen auf einen Anbieter verlassen wollten. Und es ist dann auch nicht der Anbieter geworden, bei dem wir zuerst waren, weil wir uns da zwischenmenschlich nicht so gut aufgehoben gefühlt haben. Das kann man auch vielleicht an dieser Stelle sagen. Es gab im Laufe des Hausbaus immer mal wieder Menschen, die, wie soll ich sagen, zwischenmenschlich nicht auf Höhe der Zeit waren. Also da kamen dann ab und zu mal etwas unangebrachte Kommentare. Und das war uns halt wichtig, dass wir eine Vertrauensbasis mit unserem Bauträger haben.
Kann ich verstehen. Ein großes Projekt.
Ja, und dass man da menschlich auf einer Ebene war. Und bei dem Bauträger, wo wir gelandet sind, da hatten wir von vornherein einfach ein super Gefühl. Die waren total transparent, total freundlich, waren es nicht irgendwie vorteilsbehaftet, weil man sich gar nicht damit auskannte, haben sich nicht aufgespielt. Und ja, da sind wir eigentlich sehr glücklich dann gewesen.
Ein ausschlaggebender Punkt war, glaube ich, auch, dass auf der Webseite bei dem Bauträger, wo wir uns dann für entschieden haben, tatsächlich auch mal Preise standen. Also natürlich nicht der Endpreis, den wir dann nachher bezahlt haben, aber man konnte halt, da war so ein Generator und da haben wir uns halt mal durchgeklickt und geguckt, wie würde unser Haus denn aussehen. Das war ganz cool mit einer 3D-Ansicht und da stand tatsächlich am Ende dann auch eine Preisvorstellung und das war halt für uns auch ganz gut, mal zu wissen, wie sieht unser Haus aus oder könnte es aussehen und was kostet das dann eigentlich?
Ja, stimmt. Wir hatten auch noch Kataloge angefordert von anderen Bauträgern, ist mir gerade noch eingefallen. Und da waren dann immer Häuser abgebildet, aber da war nirgends irgendwas, was auf den Preis schließen lässt. Und das war alles sehr undurchsichtig und wie Elena schon gesagt hat, diese Website war echt klasse.
Okay, also so ein bisschen Transparenz hat bei euch dann auch Vertrauen geschafft.
Ja.
Diese Fertighausfirma, hat die dann die ganze Koordination übernommen? Hattet ihr dann einen Bauleiter oder musstet ihr euch um die einzelnen Gewerke dann doch noch irgendwie kümmern?
Genau, wir hatten da einen Bauleiter und da war die Abstimmung auch eigentlich einwandfrei. Also wir haben uns einfach super aufgehoben gefühlt. Nur eine Firma war dabei, bei der wir ein bisschen Pech hatten. Aber der Bauleiter hat eigentlich, soweit es ging, die Koordination übernommen. Nur, dass wir uns bei den Sachen, die nicht im Standardpreis mit drin waren, halt selber um Gewerke kümmern mussten. Aber das war auch ganz nett. Wir haben dann einfach gefragt und die haben uns dann meistens einfach jemanden an die Hand gegeben oder Empfehlungen einfach ausgesprochen.
Okay, und die Koordination dann zwischen den Gewerken sozusagen, die über den Bauleiter kamen und denen, die ihr dann noch mit dazu genommen habt, das hat dann auch gut funktioniert?
Ja, total. Also das war echt richtig. Das lief einfach richtig gut.
Ja, genau.
Jetzt so vielleicht nochmal einen Schritt rückwärts, das hätte ich vielleicht auch gleich fragen können, als ihr das mit der Transparenz gesagt habt. Ihr hattet ja eine grobe Idee, was ihr so wollt und dann habt ihr euch da durchgeklickt und dann hast du gesagt, ihr habt da so einen Preis gesehen. Hat der euch erstmal erschrocken oder war das dann schon so, wie ihr euch das dachtet?
Also wir hatten, dadurch, dass wir mit dem Architekten gesprochen hatten und dass wir im Musterhauspark waren, hatten wir so eine grobe Richtung. Also das wurde jedes Mal, wurde da eine Summe zwischen 300 und 400.000 genannt. Also immer mit etwas unterschiedlichen Ausführungen natürlich, aber dass wir halt wussten, okay, es könnte in diesem Bereich landen. Und da schluckt man natürlich erstmal, wenn man das erste Mal hört, weil also so viel Geld hatten wir da nicht auf dem Konto. Aber wenn man sich dann mit der Finanzierungsplanung zum Beispiel auseinandersetzt, dann ja, wird ja relativ schnell klar, ob das in einem angemessenen Rahmen liegt, was man sich leisten kann oder nicht.
Wie seid ihr denn dann in dem weiteren Prozess weiter vorgegangen? Also ihr habt dann einen Preis gehabt, ihr habt ungefähr gewusst, was ihr euch leisten könnt und welche Details kamen dann?
Wir haben vom Bauleiter eine Liste mit ersten Schritten bekommen. Das war auch super hilfreich, weil es machen wahrscheinlich viele zum ersten Mal und wissen gar nicht, wo sie anfangen. Und das war so eine Art Checkliste, wo wir halt auch selber Sachen erledigen mussten.
Zum Beispiel den Bebauungsplan anfragen.
Genau. Und das hat aber super geklappt. Also man muss es halt dann immer natürlich alles rüberschicken und abstimmen mit dem Bauleiter. Aber wenn man sich rangehalten hat und das halt auch bei der Stadt vielleicht ein, zweimal mal mehr nachgefragt hat, hat es auch ganz gut geklappt. Es kommt natürlich immer irgendwas dazwischen, ne? Also es ist ja ganz klar, dass es halt immer mal irgendwo hakt, aber das hat eigentlich ja ganz gut funktioniert.
Ja, auf jeden Fall war es gut, dass wir da so einen Plan quasi in die Hand bekommen haben.
Ja.
Wie seid ihr dann so vorgegangen bei dieser detaillierten Planung, also als es dann so ans Eingemachte sozusagen ging? Habt ihr dann so, also ich habe jetzt gerade eine Küche zum Beispiel gekauft, da kriegt man so kleine Proben dann und dann denkt man sich so, wie sieht das jetzt in groß aus? Und ich stelle mir das bei so einem Haus, wenn man die Fassade hat etc., dann ja noch ein bisschen schwieriger vor. Was hat euch da geholfen?
Ja, das stimmt, das haben wir uns auch ehrlich gesagt im ganzen Prozess immer mal wieder, kam gar ganz genau dieses Thema auf. Und wir hatten zum Beispiel, also wir haben ein verklinkertes Haus und unser Bauträger hatte uns die Adressen von anderen Bauten, die die selber durchgeführt haben, genannt, wo dann verschiedene Klinkersteine genutzt wurden, die für uns in Frage kamen. Und das war hier alles so in etwa in der erweiterten Umgebung und dann sind wir da hingefahren, haben uns das angeguckt von Weitem und konnten dadurch halt dann wirklich in echt, in Anführungsstrichen, sehen, wie das dann aussieht. Das war zum Beispiel, also das war super. Und ein anderes Beispiel hier bei Thema Küche zum Beispiel, mit Fliesen und so, da war es uns wichtig, dass wir hatten uns gesagt, im Zweifel wollen wir, dass es ruhig gehalten wird optisch und hell ist. Und das haben wir uns quasi so als Überthema ja auf die Fahne geschrieben bei allem, was wir ausgesucht haben. Weil wir Angst hatten, dass wir zum Beispiel irgendeine schön verzierte Fliese aussuchen, aber wenn man dann davon 100 Stück auf dem Boden liegen hat, dass es dann einen erschlägt.
Wenn ihr jetzt mal so auf diesen ganzen Planungsprozess und diesen ersten, wirklich den Bauprozess schaut, welche Erkenntnisse habt ihr da aus diesem Prozess gewonnen, die euch auch vielleicht weiter im Leben begleiten werden? Ihr habt schon gesagt, also ich habe so ein bisschen rausgehört, euch war total wichtig, dass die menschlich zu euch passen auch, die Firmen und natürlich dann auch die Menschen, die bei den Firmen arbeiten. Was gab es denn noch so für Dinge, die ihr da mitgenommen habt?
Das ist eigentlich so ziemlich der wichtigste Punkt für uns gewesen, weil wir gerne wollten, dass wir unserem Ansprechpartner vertrauen können und dann darüber hinaus auch Tipps, Hinweise oder Sachen, wo wir darauf achten sollten, noch mit an die Hand bekommen haben. Und was wir so für uns beide mitgenommen haben, ist, dass wir als Team gut funktioniert haben, auch in so einem großen Projekt, sag ich mal, was sich da über insgesamt 2 Jahre bei uns gezogen hat. Und was ganz witzig war, dass wir, also man kriegt immer so eine große Liste, wo man dann zum Fliesenleger gehen soll, zum Sanitärinstallateur, um sich dann Sachen zu bemustern, auszusuchen. Und bei diesem Bemusterungstermin waren wir eigentlich immer sofort einer Meinung. Also da gab's nie irgendwie Stress oder Meinungsverschiedenheiten. Wir waren zum Beispiel einmal bei einem Treppenbauer, wo wir eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde zu spät ankamen, weil wir direkt vorher noch im Küchenstudio waren und sich das gezogen hatte. Und dann hatten wir schon ein total schlechtes Gewissen und kam man da an und dann hat er uns die Treppen gezeigt und wir meinten, ja, das und das gefällt uns und das. Und dann waren wir in 10 Minuten durch und dann guckte er uns an und meinte so, sind Sie sich immer so einig? Und dann meinten wir so, ja, irgendwie hat das gerade ganz gut funktioniert. Ja, das war schön.
Und gab es auch eine Sache, wo ihr sagen würdet, das hätten wir jetzt so anders gemacht oder das würden wir jemandem, der jetzt so ein Haus plant, irgendwie mitgeben?
Also wir hatten ja gesagt, dass wir einen Dienstleister hatten, mit dem wir nicht zufrieden waren. Und da hatten wir schon direkt im ersten Kennenlerngespräch kein gutes Gefühl und haben aber damals nicht die Reißleine gezogen. Und im Nachhinein hätten wir das machen sollen. Dieser Dienstleister hat zu vielen Problemen geführt. Und jetzt im Nachhinein haben wir uns gedacht, hätten wir da schon uns umentschieden. Aber wir wollten es damals nicht machen, weil wir gerne wollten, dass es dann alles reibungslos möglichst schnell abläuft. Und das ist zum Beispiel ein weiterer Punkt, dass man auf jeden Fall Geduld mitbringen sollte und nicht so unbedingt auf zeitliche Deadlines pochen sollte. Im Zweifel sollte man sich lieber noch 1-2 Wochen oder 1-2 Tage mehr Zeit nehmen, weil am Ende wohnt man in einem Haus hoffentlich noch mehrere Jahrzehnte. Und die paar Tage sollten dann nicht so ausschlaggebend sein.
Und ja, ich glaube, man sollte auch nicht direkt irgendwie den Kopf in den Sand stecken. Also ich glaube, es gab echt einige Punkte, also zumindest bei dem einen Dienstleister, wo einer von uns zumindest immer gerade in dem Tief war. Der andere hat den anderen dann wieder aufgebaut. Das war auch ganz schön zu sehen, dass wir nie gleichzeitig irgendwie so down waren, dass wir nicht mehr weiter wollten oder wussten. Und ich glaube, in diesem ganzen Prozess gibt es einfach so viele Hindernisse, aber es wurden immer Lösungen gefunden. Also wenn mal eine Sache nicht klappt, dann geht es trotzdem weiter. Also bei uns zum Beispiel war halt direkt am Anfang, als wir die Grundrissplanung hatten, wurde uns gesagt, ja, geht mal direkt zum Küchenstudio und sucht euch mal eine Küche aus. Das haben wir dann auch gemacht. Und einen Monat später war die Küchenfirma insolvent. Ja, und wir hatten halt schon unsere erste Anzahlung geleistet und sind dann halt also nach diesem Monat direkt los und haben uns nochmal ein neues Küchenstudio gesucht. Und im Endeffekt, glaube ich, war es das Beste, was uns passieren konnte, weil wir nochmal bei dem zweiten Gespräch einfach Sachen gefunden haben, wo wir gemerkt haben, ach Mist, ja, beim ersten Mal hätten wir da gar nicht drauf geachtet. Und das war einfach nochmal so ein schöner Moment zu sehen. Und auch als die Küche dann hier eingebaut war, war es einfach so, ja, echt toll, dass es jetzt doch alles so geklappt hat.
Das war der erste Teil unserer Hausbauserie. Im zweiten Teil werden wir uns sehr viel mehr mit dem Thema Finanzierung beschäftigen. Und auch dazu habe ich wieder Elena und Fabian dann zu Gast. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch ganz andere Themen fehlen, wenn ihr Kritik habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns an hausgefragt@derklein.de schreibt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.